Gut, wir grüßen alle sehr herzlich zu unserem fünften Abend. Es geht stramm voran und der heutige Abend wird so sein, wir haben heute einen lieben Gast unter uns, es ist der Pater Stefan Baxenberger, er wird sich dann selber noch vorstellen und er wird einen Teil des Abends wird er heute machen und übernehmen. Ich mache jetzt wieder unsere kurze Wiederholung und dann einen ersten Teil. Dann kommt der Pater Stefan dran und dann machen wir den Austausch, so wie immer. Gut, das letzte Mal haben wir, das war der vierte Teil, Adam, wo bist du? Wir waren im Paradies nach dem Sündenfall. Und der ganz wichtige Satz war, da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Johannes Paul II. Sagt, dass das eben nicht nur eine äußere Nacktheit ist, sondern der Mensch erkennt auch die innere Nacktheit. Das heißt, die Erfahrung der Erbsünde hat den Menschen in den Grundfesten seiner Seele erschüttert. Und er fühlt zum ersten Mal eine Scham. Und eine Scham ist das Zeichen, dass etwas nicht vom Vater kommt, sondern von der Welt. Weil die Nacktheit war ja bis jetzt überhaupt kein Problem für den Menschen. Man konnte sich total verschenken, man hat diese Nacktheit gar nicht gesehen, die war integriert. Man hat die schöne Seele des anderen gesehen, die liebreizende Art. Man hat sich aneinander verschenken können, ohne etwas für sich zurückbehalten zu wollen, ohne eine Begierde oder eine Begehrlichkeit. Und so war das im Paradies, im wahrsten Sinne des Wortes, waren es paradiesische Zustände. Und das ändert sich jetzt schlagartig. Der Mensch erkennt, dass er an der Quelle Gottes nicht mehr teilhaben kann und dass es einen Bruch gibt. Und er verliert seine Freundschaft mit Gott, und zwar die Freundschaft, die so selbstverständlich ist. Was wir heute haben, ist natürlich auch eine Freundschaft mit Gott, aber sie ist zum Teil sehr angefochten. Wir müssen sehr darum kämpfen, wir müssen uns bemühen, dass wir im Gebet bleiben. Und in dieser Sündlosigkeit, wie dieses erste Ehepaar gelebt haben, war das alles selbstverständlich. Es war diese tiefste Freundschaft mit Gott. Und deswegen schämen sie sich. Deswegen hefteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Sie wollten sich voreinander und vor Gott, wollten sie sich bedecken. Und es war dieser Satz, Gott, der Herr, rief Adam zu sich und sprach, wo bist du? Die Scham berührt in diesem Augenblick die tiefste Ebene. Sie scheint die Grundfesten ihrer Existenz zu erschüttern. So sagt Johannes Paul II. In seiner Originalkatechese 27. Und er stellt aber die Frage, was war die erste Sünde, die begangen wurde? War es wirklich Eva, die Frucht nahm? Und wir haben das dann, das hat mein Mann ausgearbeitet. Nein, es war ja Adam, er hat seine Frau nicht beschützt. Es steht original Ellbogen an Ellbogen. Er ist daneben gestanden und konnte sie vor lauter Angst nicht beschützen vor diesem Ungeheuer, vor dieser Schlange, die da war. Und das ist, wir haben dann gesagt, dass es eben die ganz große Verwundung des Mannes ist, nicht zu genügen. In dem Fall eben nicht seine Frau genügend beschützt zu haben. Und zur Frau sagt Gott, unter Schmerzen gebierst du Kinder, du hast Verlangen nach dem Mann, er aber wird über dich herrschen. Und das Herrschen übereinander wird also von nun an sein. Der Mann über die Frau mit seiner Kraft und Macht und die Frau über den Mann mit ihrer Raffiniertheit. Jeder kommt in die Versuchung, den anderen zu benutzen, zu instrumentalisieren, ihn als Objekt zu behandeln, als Gegenstand. Und das hält ihn bis heute an. In diesem Zustand leben wir heute. Wir haben gesagt, dass die Frauen können sexuell missbrauchen, um Liebe zu bekommen, und die Männer können Liebe missbrauchen, um Sex zu bekommen. Und Christus beruft sich in seiner Bergpredigt auf das Herz. Das ist diese zweite große Schlüsselstelle von diesem Triptychon. Er beruft sich auf das Herz und spricht jetzt einmal als erstes den Mann an. Er hat gesagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Diese direkt an den Mann gerichteten Worte beweisen die grundlegende Wahrheit von seiner Verantwortung gegenüber der Frau für ihre Würde, für ihre Mutterschaft, für ihre Berufung, sagt Johannes Paul II., Und er sagt weiter, wir müssen ihn begreifen, dass der Ehebruch etwas ist, das wir in unserem Herzen begehen, mit dem begehrlichen Blick. Und man kann das auch bei seiner eigenen Frau, diesen Ehebruch begehen, mit seiner Frau, indem man einen Blick hat, der sie zu einem Objekt macht, der sie ausnützt, schon im Blick kann das passieren. Aber die gute Nachricht war, und das ist sowieso unsere gute, herrlich schöne Nachricht, dass Christus gekommen ist, um alles wieder zu reparieren und wieder herzustellen. Und zwar das, was dem Urvater Adam nicht gelungen ist. Er stellt diesen ursprünglichen Plan wieder her. Er nimmt uns an der Hand, führt uns ins Paradies, zeigt uns, wie es dort war, nimmt uns in unserem Leben an der Hand. Wir müssen nur auf ihn schauen. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und heute werden wir sehen, wird er uns mit uns zusammen den Blick auf dieses andere Paradies richten, auf das, was auf uns zukommt nach unserem Tod. Also man spricht interessanterweise auch dann einmal im Paradies. Man sagt, ins Paradies mögen dich die Engel begleiten und so weiter. Also es ist beides ein Paradies. Aber wichtig ist, dass wir wissen um dieses Paradies am Anfang, wie wir ursprünglich gedacht haben und worauf wir angelegt sind, was unsere eigentliche Berufung ist, jedes Menschen, egal in welchem Lebensstand. Und die neue Eva, haben wir gesagt, das ist natürlich die Maria, unsere Mutter Gottes. Wie der Engel gekommen ist, hat sie reagiert, indem sie gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Sie gibt sich ohne Zögern der Liebe Gottes hin. Sie ist nicht misstrauisch, so wie die Eva. Sie hat nicht das Gefühl, Gott möchte ihr was vorenthalten. Sie erfüllt die Sendung und die Bestimmung der Frau, empfänglich zu sein. Ja, gut. Und heute, jetzt starte ich mit dem neuen Vortrag. Der heutige Vortrag heißt die Auferstehung. Wir sind für den Himmel gemacht. Glauben wir eigentlich noch an die Auferstehung der Toten und an das Leben nach dem Tod? Weil heute leben wir in einer Zeit, wo man dieses Thema immer mehr ignoriert und zwar sehr konsequent ignoriert. Oder man zieht es auch vielleicht sogar etwas ins Lächerliche. Aber wirklich eingehen und wirklich beschäftigen tun sich heute die wenigsten Menschen. Das war früher anders. Früher in Familien hat Leben und Sterben dazugehört und man hat noch gebetet, auch die Alten bei sich im Haus gehabt, man hat sie selbst noch gewaschen, noch das schöne Gewand angezogen, man hat mehrere Tage gebetet, man hat sie aufgebahrt, das war natürlich. Aber heute in dieser Zeit, wo Krankheit und Sterben sowieso ausgeblendet wird, weil das Einzige, was heute der Mensch sein soll, ist gesund, hübsch, jung, ja. Und alles andere sollen wir eigentlich besser nicht mehr sein. Und gerade jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir sehen, dass wieder eine ganz, ganz große Angst da ist. Und letztendlich ist es die Angst vor dem Tod. Es ist die Angst, weil ein großes Unwissen da ist, was nach unserem Tod passiert. Das müsste aber nicht sein. Es gibt leider auch wirklich, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, oder Pater Stefan wird das sicher wieder aufgreifen. Also es gibt wirklich leider nicht sehr viele Predigten, die man hört über dieses Thema. Es gibt mehrere Themen, wo man nicht oft Predigten hört. Das Sterben ist leider auch so ein Thema. Was aber wirklich wichtig ist, damit wir unser Leben hier besser und einfacher leben können. Und es ist unsere ureigenste Sendung, ist die Hochzeit mit dem Lamm. Ich habe es schon mehrmals angedeutet. Ihr wisst schon, was das bedeutet. Und jetzt gehen wir schrittweise da hinein. Also, es ist okay, wenn man Angst vor dem Sterben hat, aber wir brauchen eigentlich keine Angst vor dem Tod zu haben. Und wenn man so Biografien liest von Heiligen, dann ist das öfter so, dass die sich nichts sehnlichster wünschen als dieses Zusammenkommen und das Sehen und Schauen und diese völlige Vereinigung mit Jesus Christus. Die wünschen sich nichts sehnlicher als den Tod. Ich habe jetzt gerade neulich wieder eine Biografie gelesen, das ist so schön. Weil da steckt so eine riesige Liebe zu Jesus Christus drin. Und sie können sich nicht mehr erwarten, endlich diese Verbundenheit und diese Ängste aufgehen mit Jesus, bis sie das haben. Es scheint so könnte man sagen, sie haben nie das Heimweh nach dem Himmel vergessen, das jeder Mensch in sich trägt. Dieses Heimweh nach dem Himmel, das ist gleichzeitig diese theologische Verwurzelung ins Paradies zurück und gleichzeitig auch dieses, was wir in uns tragen, dieses Streben und dieser innigste Wunsch, um unserer selbst willen geliebt zu werden. Das ist dasselbe. Das reicht sozusagen, theologisch sagt Johannes Paul II., an den Anfang zurück, ans Paradies, aber gleichzeitig ist es die Vorbereitung und dieses, das prophetische Hinschauen, das, was auf uns zukommt, nämlich diese unstillbare Durst nach Gott. Der wird erst total erfüllt werden, wenn wir im Himmel sind und wenn wir gestorben sind, wenn wir auferstanden sind. Also das ist sozusagen eine Sehnsucht, die wir spüren können, dieses geliebt werden um unserer selbst willen exklusiv, erkannt werden, wie wir wirklich sind und auch, dass wir auch lieben und diese Liebe weitergeben. Und das wird alles im Himmel passieren. Und das sehnen wir in unserem Innersten. Also das ist diese theologische Verbindung, die theologische Wurzel, die wir haben ins Paradies. Die Sehnsucht des Menschen ist die Sehnsucht nach Liebe. Und es ist uns eingepflanzt, weil wir Abbild Gottes sind, der die Liebe ist. Jetzt schließt sich langsam der Kreis für euch. Liebe sehnt sich nämlich nach diesem Unendlichen, nach dem Ewigen. Und das ist auch der Grund, warum in der Sexualität immer noch etwas zurückbleibt. Das haben wir letztes Mal besprochen. Da bleibt immer noch dieses letzte Unerfülltsein in der Sexualität zwischen Mann und Frau, weil wir ausgerichtet sind nach dem ganz Großen, nach dem Unendlichen. Und nur Gott kann das erfüllen. Und gleichzeitig ist es aber, gibt es auch dieses Sehnen, und das ist ja total verständlich, nach, dass wir keine Krankheit haben, nach, also nach einem Leben ohne Gebrechlichkeit, ohne Krankheit, ohne Angst und Schmerzen. Und auch diese Sehnsucht ist ein Hinweis, dass wir für etwas Endgültiges und Großes geschaffen sind, nämlich, dass wir für den Himmel geschaffen sind. Dort wird Gott uns diese Sehnsucht erfüllen, bei der Hochzeit mit dem Lamm, der himmlischen Hochzeit. Und es ist vorausgesagt, auch wenn wir auf Erden verwundet sind, körperlich, geistig, seelisch, wenn wir krank sind, wenn wir sterbenskrank sind, wenn wir, ich weiß nicht, ein Bein amputiert haben, egal was, ja, wenn wir querschnittsgelähmt sind, es ist uns zugesagt, dass wir unversehrt im Himmel sein werden. Und diese Sehnsucht, die wir haben, das werde ich jetzt gleich nochmal freigeben, diese Sehnsucht hat der heilige Augustinus sehr gut ausgedrückt. Er hat gesagt, geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also das ist diese berühmte Aussage vom heiligen Augustinus, weil es so ist. Unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir, weil wir auf dich hin geschaffen sind. Ja? Also das sagt eben alles aus und ist eben diese wunderschöne Satz vom heiligen Augustinus. Jetzt hängt es davon ab, wie wir diesen Weg hier gehen, ja, und wie wir das erkennen, wie die Vorbereitung auf den Himmel ist. Wenn wir das Letzte, nämlich das, was kommt, nicht im Auge behalten, dann werden wir hier auf Erden immer unzufrieden sein und immer unerfüllt bleiben und immer auch letztendlich auch nicht wirklich glücklich werden können, weil wir uns zu sehr auf dieses Erdenleben hier konzentrieren, auf unser Schicksal, auf unser Leid und vielleicht auch darin keinen Sinn erfinden können. Aber unser Leben hier auf Erden ist eigentlich nur eine Vorbereitung. Der Weg zu dem, was danach kommt. Wenn der Mensch sich auf dieses Leben zu sehr einlässt, wenn es ihm alles wird, dann kann er von diesem Leben nicht genug bekommen und verliert dann aber das endgültige, das eigentliche Ziel aus den Augen, wofür er eigentlich da ist. Also das Leben hier auf Erden sollte nicht alles werden. Wir sollten immer im Ziel im Kopf haben, wofür wir eigentlich angelegt sind, wofür jeder Mensch auf der Welt da ist. Und das betrifft jeden. Und die Dinge, die ihm dabei helfen sollten, hier auf Erden diesen Weg gut zu gehen, werden dann zum Inhalt seines Lebens, zum Sinn des Lebens. Dabei sollten sie nur eine Hilfe sein, dass man das Leben gut meistert. Man soll sich nicht so sehr auf, das wäre zum Beispiel, wenn man das Glück hat und man ist gesund, dann sollte man nicht so sehr sich konzentrieren, dass man immer nur gesund, 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 das ist dann wie eine Art Götze, sondern man muss akzeptieren, dass man auch einmal krank wird. Und es gibt viele Menschen, die furchtbar krank sind, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie man das meistern kann, das Leben. Aber wenn man das auf sich nimmt, und das heißt das auch, diese Nachfolge Jesus, das heißt das Kreuz auf sich nehmen, letztendlich geht unser Weg, wenn wir die Nachfolge Jesus Christus antreten, nur über das Kreuz. Das geht gar nicht anders. Dann werden wir erkennen, dass das alles doch einen Sinn hat. Pater Buob sagt, man verliert sozusagen mit der zu intensiven Beschäftigung des Vorletzten das Letzte aus den Augen. Und zum Vorletzten gehört ihm dieser Weg hier auf Erden. Und Johannes Paul II. Ist da ganz rigoros. Er sagt, es gibt zwei, er spricht immer von zwei Berufungen. Und er sagt, die christliche Offenbarung kennt zwei besondere Weisen, die Berufung der menschlichen Person zur Liebe ganzheitlich zu verwirklichen. Die Ehe und die Jungfräulichkeit. Sowohl die eine als auch die andere ist in der ihr eigenen Weise eine konkrete Verwirklichung der tiefsten Wahrheit des Menschen. Seines Seins nach dem Bild Gottes. Und ich werde jetzt sprechen von dem Weg als Ehepaar und Pater Stefan über den Weg der Jungfräulichkeit. Ich möchte nur davor noch erwähnen, dass es natürlich noch eine dritte Personengruppe gibt, und zwar das sind die Personen, die unfreiwillig allein geblieben sind. Aus verschiedensten Gründen, das wissen wir. Und da gibt es diese große Zusage und dieses von Johannes Paul II. Der sagt, dass für uns alle das große Ziel ist, die himmlische Hochzeit. Die ist für uns alle. Und wir sollen nicht warten auf irgendein Leben, dass wir irgendwann einmal beginnen zu leben, dass wir sozusagen unser Leben aufschieben. Ich habe zum Beispiel eine Cousine, die ist nicht verheiratet. Und da habe ich immer das Gefühl, sie schiebt das Leben auf später, wenn sie dann mal verheiratet ist. Ja, die ist nicht sehr glücklich. Und Johannes Paul II. Meint, wir sollen jetzt schon dieses Leben leben, jetzt schon. Und das Leben leben heißt, dass man sich jetzt schon verschenken kann. Es geht da immer um diese Communio Personarum, um diese Gemeinschaft, die wir hier leben auf Erden und wo es möglich wird, dass wir diese Liebe, die wir von Gott empfangen, dass wir die auch leben können. Und das kann jeder sofort. Jeder in dem Stand und an dem Platz und in der Zeit, wo er lebt. Und es gilt auch das für die unfreiwillig Alleingebliebenen. Nur Gott kann dein Verlangen wirklich stillen. Auch bei uns ist es so, als Ehepaar und auch als Zölibatärlebenden. Nur Gott und die Zölibatärlebenden, sagen wir, haben wir dieses prophetische Leben, dass sie uns jetzt schon zeigen, dass dieses Verlangen eigentlich der Vereinigung mit Gott gilt. Sie machen das jetzt schon auf Erden und sie zeigen uns, dass das möglich ist. Und nur Gott kann dein Verlangen stillen. Das heißt, jeder sehnt sich danach, geliebt zu werden und jeder hat die Sehnsucht in sich, weil wir auf Liebe angelegt sind. Ich habe das jetzt schon öfters gesagt. Also jetzt schon beginnen damit. Und das nächste ist, dass man immer schaut, dass man gesund und fröhlich lebt. Und zwar jetzt schon. Das müssen wir als in der Ehe ja auch schauen. Das sollte man auch nicht verschieben, sollte man auch jetzt schon. Man hat diese Verantwortung, seinen Leib gesund zu erhalten und dass wir auch psychisch gesund bleiben. Das ist natürlich jetzt alles sehr leicht gesagt und ich weiß, dass es ganz viele Verwundungen und Schmerz gibt. Aber wir sind alle, in der Beziehung sind wir alle dazu berufen, auf uns selbst wirklich Acht zu geben und zu schauen. Und das Leben ist kurz, das wissen wir und deswegen sollen wir dieses Leben nicht auf irgendwann verschieben, sondern wir sollen die Totalhingabe, ja, die Gabe, die Totalhingabe jetzt schon leben. Und das heißt, dass man nicht in einer Art von gekränkten Stolz bleibt, sondern, was bei manchen ist, das ist natürlich nicht bei allen, aber bei manchen ist es vielleicht so, weil sie sich zu kurz gekommen fühlen und so weiter, dass man da nicht da drin bleibt, sondern dass man die Hingabe schon jetzt lebt. Weil ein Mensch, der sich verschenkt, ist natürlich sehr attraktiv. Und ein Mensch, der in sich verhärtet bleibt, ist natürlich, ja, hat auch eine gewisse Ausstrahlung, aber die ist vielleicht nicht so positiv auf die Umwelt. Und das Wissen darum, dass Gott es nur gut mit dir meint, mit uns, mit jedem Menschen, er meint es nur gut. Man kann sagen, über allem, alles lässt Gott zu bei jedem Menschen und über allem weht auch die Vorsehung Gottes. Das heißt, es ist alles, was uns passiert, ist zu unserem Besseren, auch wenn wir das im Moment nicht erkennen können. Es hat alles, ist im großen Plan. Natürlich ist es leichter, 18-Jährigen zu sagen, lebt so, dass ihr nicht überseht, wer der Richtige für euch ist. Wenn man eine gewisse Lebensweise eingeschlagen hat, dann wird es und sehr viele Freundschaften hat und auch sehr viel Sexualität lebt, dann wird man sich sehr schwer tun, dann den richtigen Mann oder die richtige Frau zu finden, weil man verwundet ist, weil man nicht allein bleiben möchte und. Wenn man das Leben aber so lebt, wie es uns aufgetragen ist, in aller Keuschheit, die Keuschheit vor der Ehe auch lebt, dann wird es einem leichter fallen, den richtigen Menschen zu finden. Es gibt aber auch noch die Entscheidung einer anderen Berufung, nämlich die Berufung zum Zölibat. Also Gott arbeitet mit jedem von uns, er hat mit jedem etwas vor. Er will, dass wir seinen Plan verwirklichen, den er für uns hat, weil es der beste Plan, er hat den Masterplan für uns. Und er will diesen Plan an uns und mit uns verwirklichen. Es hat alles seine Zeit. Und wenn wir im Gebet bleiben, dann wird der richtige Zeitpunkt kommen. Genauso wie Gott an mir arbeitet, so arbeitet er auch an meinem zukünftigen Ehemann, an meiner zukünftigen Ehefrau. Der Zeitpunkt wird kommen. Also man soll Geduld haben und man soll Gott vertrauen. Und dieses Vertrauen in Gott ist natürlich das, was wir alle, wo wir alle immer gefragt und gefordert sind, weil wir sehr oft ungeduldig sind und glauben, allen geht es gut, nur mir nicht. Aber wir sollen Geduld haben mit Gott. Und wenn wir das verstehen und beherzigen können, dann werden wir uns womöglich auch verändern, und zwar so verändern, dass wir fröhlich sind. Und dann, ja, und Fröhlichkeit, dann werden wir schön und dann auch Männer, nicht nur die Frauen, und das ist attraktiv. Also unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, sagt der heilige Augustinus. Und das ist unser Ziel. Und das Ziel ist für uns alle dasselbe. Das ist ein sehr interessanter Satz, den der Bischof von Korsika gesagt hat. Ihr könnt es eh schon lesen. Wir tun so, als ob die eheliche Liebe oder die sich so ausgibt, das Ziel unserer Existenz wäre. Dabei ist die Ehe nach dem Evangelium nichts als der gewöhnliche Weg, um zum Himmelreich zu kommen, dorthin, wo man nicht heiratet. Sie ist nämlich nicht das Ziel, sondern ein Zeichen und ein Weg. Das Ziel ist nicht die Ehe, sondern der Bund. Wenn einige nicht heiraten können, so können doch alle den Bund eingehen. Das ist nochmal sehr schön zusammengefasst, das, was wir jetzt gerade gehört haben. Wenn wir das verstehen, dann ist es ein Weg in eine Richtung, dann hat das Leben ein Ziel, das nicht mit dem Tod endet. Dann beginnt nach dem Tod etwas, das viel schöner ist, als wir uns ausdenken können. Also schauen wir auf Jesus Christus, wie er das gemacht hat. Und das ist eine sehr schöne Ikone, und zwar die heißt, Jesus Christus steigt hinunter zu den Toten. Weil im Glaubensbekenntnis beten wir, und wir glauben an seinen Sohn Jesus Christus, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Also Jesus Christus ist ja zuerst mal hinabgestiegen in das Reich des Todes, und das sehen wir hier. Er steigt hinab und holt einmal als erstes Adam und Eva aus dem Totenreich heraus. Weil er uns offenbart hat, dass mit ihm die Auferstehung beginnt. Und er holt jetzt diese ganzen alten Väter, die wir aus dem Alten Testament kennen, diese Heiligen, die holt er jetzt alle eins nach dem anderen heraus. Und er beginnt mit Adam und Eva. Das ist sehr berührend, diese Ikone. Und in Gaudium et Spes, das ist dieses Vatikanum-Dokument, an dem Johannes Paul II. Mitgeschrieben hat, sagt er, tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Denn Adam, der erste Mensch, war das Vorausbild des zukünftigen, nämlich Jesu Christi. Das heißt, was wir letztes Mal schon gesagt haben, Christus ist der neue Adam. Und Adam war das Vorausbild Jesus Christus. Und Christus, der neue Adam, macht in der Offenbarung das Geheimnis des Vaters und seiner Liebe dem Menschen voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. Das heißt, auch über die Auferstehung müssen wir auf Jesus Christus schauen. Und auch darin werden wir erkennen, das Geheimnis unseres Menschseins. Wenn wir erkennen wollen, wer wir wirklich ursprünglich, wie wir gedacht waren und wofür wir bestimmt sind, dann müssen wir uns immer an Jesus Christus orientieren. Und im Römerbrief lesen wir, wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckt hat, in euch wohnt, wird er, der Jesus Christus von den Toten erweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen des in euch wohnenden Geistes. Das ist im Römerbrief, sagt uns das Jesus. Das heißt, dass wenn er Jesus Christus von den Toten erweckt hat, wird auch eure, also wir werden sozusagen das Gleiche erleben wie Jesus Christus. Er wurde erweckt und so werden wir auch erweckt. Es ist also ein Teil unseres Glaubens, dass wir an die Auferstehung der Toten glauben. Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Und er erschien zuerst Maria Magdalena, Maria und den Aposteln. Wenn Christus auferstanden ist, als erstes von allen Menschen, dann sind wir auch zur Auferstehung berufen. Das ist unser Glaube. Wir sind für den Himmel gemacht. Und ich habe schon von den drei Schlüsselstellen gesprochen, immer wieder. Und jetzt kommt die dritte Schlüsselstelle. Christus beruft sich auf die Auferstehung. Und jetzt würde ich gerne die links jetzt ja die beruft sich auf den Anfang. Dann letztes Mal haben wir Christus beruft sich auf das Herz. Und heute besprechen wir Christus beruft sich auf die Auferstehung. Das sind jetzt diese drei Stellen des Triptychons. Es gibt jetzt noch eine Krönung, die werden wir das nächste Mal besprechen, die alles zusammenführt. Aber heute besprechen wir diese Stelle Matthäus 22. Und ich würde jetzt bitte die Eva wieder bitten, ob sie es vorliest.
Am selben Tag kamen zu Jesus einige von den Sadduzäern, die behaupten, es gebe keine Auferstehung. Sie fragten ihn: Meister, Mose hat gesagt, wenn ein Mann stirbt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder dessen Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Bei uns lebten einmal 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder, ebenso der zweite und der dritte und so weiter bis zum 7. Als letzte von allen starb die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Alle 7 haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus antwortete ihnen: Ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Denn nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, sondern sein wie die Engel im Himmel. Habt ihr im Übrigen nicht gelesen, was Gott euch über die Auferstehung der Toten mit den Worten gesagt hat? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden.
Wenn wir sterben, wird zuerst mal die unsterbliche Seele in den Himmel steigen. Zu Gott gehen. Dort ist dann das Gericht, wie wir wissen. Und das ist sicher zuerst einmal barmherzig. Gott ist zuerst barmherzig und dann ist er gerecht. Wir werden also noch eine gute Gelegenheit haben, zu erkennen, wann wir nicht in der Liebe geblieben sind. Und auch das noch bereuen können. Also zuerst ist Gott barmherzig. Aber gemäß der katholischen Lehre halten wir nicht nur an der Unsterblichkeit der Seele fest, welche nach dem Tod des Lebens weiterlebt, sondern wir erwarten auch die Auferstehung des Leibes am jüngsten Tag. Gott möchte nämlich, dass der ganze Mensch vollendet wird. Das heißt, die Auferstehung gehört wesentlich zu unserem christlichen Glauben. Wie Gott dann am Ende der Tage unseren Leib auferweckt und verherrlicht, das bleibt ihm überlassen. Aber er wird es natürlich sehr gut machen, das ist klar. Aber wie wird das sein mit der Auferstehung? Als Ehepaar wird es so sein, nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, das heißt, wir werden nicht mehr verheiratet sein, sondern wir werden es sein wie die Engel im Himmel, das sagt uns Jesus. Und wie die Engel, das bedeutet, dass unsere Ähnlichkeit mit den Engeln durch eine Vergeistigung des Leibes, so muss man sich das vorstellen, größer sein wird als jetzt. Unser Leib wird durch und durch vergeistigt sein. Es wird ein radikal neuer Zustand sein unserer menschlichen Daseinsweise. Und es wird viel vollkommener sein als beim Menschen im Paradies, auf das wir zurückgeschaut haben. Weil das ist ja dann die Vollendung unseres Vergeistlichung. Also wenn wir auf Jesus Christus schauen, er wurde auch nicht sofort erkannt. Die Maria Magdalena, die ihn zuerst gesehen hat, gedacht, er wäre der Gärtner. Erst als er sie angesprochen hat, hat sie erkannt und dann antwortet sie, sagt Rabboni. Und die von den Jüngern beim Emmausgang ist er auch nicht erkannt worden. Und er hat auch gegessen und er ist durch eine zur Tür hereingekommen und so weiter. Also es sind so ganz eigenartige Dinge, die da passiert sind. Und trotzdem hat man ihn erkennen können, aber erst am zweiten Blick. Und wir wissen natürlich nicht genau, wie das bei uns sein wird, aber es wird eben ein anderer Zustand sein und es wird vor allem eine starke Vergeistigung sein, dass wir den Engeln ähnlicher sein werden als jetzt. Wir werden Gott in seiner Hingabe an uns, er verschenkt sich ja die ganze Zeit an uns, ja, werden wir ihn aber vollkommen annehmen in unserem Leib und in unserer Seele. Das wird dann eine völlige Einheit sein. Das ist schwer für uns nachvollziehbar, weil wir danach streben, immer mehr mit ihm eine Einheit zu sein. Er soll doch immer mehr Platz kriegen in uns. Und wir wollen doch immer weniger werden mit unserem Willen, mit unserem Widerstand, mit unserer Sündhaftigkeit. Und es wird dann, wird es eine völlige Vereinigung sein, wenn wir dann im Himmel sind bei ihm. Es wird also kein Gegeneinander mehr sein, wie das oft auf Erden der Fall ist, wenn wir nämlich das nicht tun, was wir wollen, sondern vielmehr das tun, was wir nicht wollen, was uns ja oft passiert. Weil unsere Triebe unseren Geist oft verleiten. Und das wird eben dann nicht mehr sein. Es wird viel einfacher sein, es wird nicht mehr ein Gegeneinander sein, sondern ein Miteinander dieser Kräfte. Es wird alles vereint sein. Wir werden mit Gott vereint sein, vergöttlicht durch die totale Hingabe an uns. Aber ohne unser Menschsein zu verlieren. Es ist sogar weiter, es geht weiter, es wird sogar so sein, dass sich unser Menschsein vollkommen erfüllen wird. Bei der Auferstehung gewinnen wir beide als Ehepaar wieder die völlige, die reine Durchsicht des Leibes auf die Seele, so wie das Adam und Eva konnten. Das gewinnen wir wieder. Frei von der egoistischen Befriedigung oder vom Selbstverlust durch Triebe. Das wird weg sein. Es wird ähnlich sein wie im Paradies, aber besser.
Noch besser.
Noch besser. Also Gott wird unsere Sehnsucht zu lieben und geliebt zu werden endlich zum Ziel führen. Unser auferstandener Leib ist dann endgültig gerettet. Das ist die Erlösung, die endgültige Erlösung unseres Leibes. Die wird vollendet sein. Der Mensch wird als Subjekt vollkommen und endgültig erfüllt sein. Und diese Wirklichkeit bringt die endgültige Erfüllung der bräutlichen Bedeutung des Leibes. Mag unser Körper auch noch so entstellt sein oder zerbrechlich sein auf Erden, er trägt in sich immer die Möglichkeit der Auferstehung. Und zu Lebzeiten werden wir immer wieder schon hingeführt. Wenn wir zum Beispiel bei der Messe, wenn es dann, das gibt es mehrere Gebete, die uns daran erinnern an dieses Ziel. Das Credo, die Präfationen, das eucharistische Hochgebet, die Gebete nach der Kommunion, zum Beispiel heißt es da. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass sie dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Oder er mache uns immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen bei deinen Auserwählten. Und so weiter. Wenn ihr das einmal gehört habt, worauf wir angelegt sind, was unser Ziel ist, dann wird euch das auffallen, wie oft wir dahin geführt werden, dass wir das wohl erkennen. Aber wir überhören es normalerweise in der Messe. Ja. In Gaudium et Spes heißt es, das gilt nicht nur für die Christgläubigen, sondern für die Menschen, für alle Menschen guten Willens, in deren Herzen die Gnade unsichtbar wirkt. Da nämlich Christus für alle gestorben ist und da es in Wahrheit nur eine einzige letzte Berufung des Menschen gibt, nämlich die göttliche, müssen wir festhalten, dass der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, diesem österlichen Geheimnis in einer Gott allein bekannten Art und Weise verbunden zu sein. Ist schön, oder? Das ist eine schöne Verheißung. Wir bleiben nach der Auferstehung Mann und Frau. Unsere Leiber werden die äußeren Zeichen von Männlichkeit und Weiblichkeit tragen, sonst wären sie nicht wirklich Leib. Gleichzeitig bedeutet die Aussage Christi, ihr werdet nicht heiraten, bedeutet, dass wir die Sexualität nicht mehr leben, weil wir es nicht mehr brauchen. Die Sexualität ist hier auf Erden dafür da, dass die Tür ein Spalt aufgeht und dass wir diesen Einblick haben in das Himmelreich, wie es uns dann gehen wird. Aber wir brauchen es nicht mehr, weil wir dann völlig vereint sind mit Gott. Die Sexualität ist auf Erden nur ein Hinführen, ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Wir brauchen es dann nicht mehr. Die völlige Vereinigung mit Gott wird uns so erfüllen, dass wir die Sexualität nicht mehr brauchen. Wir brauchen auch keine Kinder mehr kriegen. Es geht auch nicht mehr im Himmel. Unser Durst nach Liebe wird von Gott völlig erfüllt sein. Und der Schmerz des ursprünglichen Alleinseins, von dem wir gesprochen haben, wird endgültig und gänzlich von Gott überwunden sein. Und diese Begegnung von Adam und Eva am Anfang, also die Begegnung von Adam mit Eva am Anfang, gibt uns eine kleine Ahnung dieser glückseligen Zukunftsvision, wie sie es gelebt haben. Aber es wird für uns viel schöner werden. Wir können den Blick zurückrichten auf das Paradies, wie es bei Adam und Eva war, um dieses Denken zu lernen. Und wenn wir den Blick richten dann auf das, was uns erwartet, auf dieses Paradies nach unserem Tod, können wir gewiss sein, dass es viel schöner sein wird als das, was wir von Adam und Eva gelernt haben. Somit ist die Ganzhingabe auf Erden die Vorbereitung zur vollkommenen Communio mit Gott, der sogenannten gegenseitigen Lebensdurchdringung. Je mehr man sich jetzt auf Erden selbstlos verschenkt und je weniger man den anderen für sich gebraucht, desto fähiger wird man, Gott selbst bei der Auferstehung als Gabe anzunehmen. Und dadurch bereiten wir uns auf die Ewigkeit vor, indem wir das hier auf der Erde üben und leben. Ich schließe jetzt, jetzt kommt gleich der Pater Stephan dran, mit einer letzten Originalkatechese. Jede künftige Welt ist nicht die irdische Welt, sondern die Welt Gottes, sagt Johannes Paul II. Diese Welt Gottes, der sie ganz erfüllen wird, um alles in allem zu sein. Gut, danke sehr an euch.